Herzlich willkommen bei Dein erstes Mal, dem Men's Health Podcast. In diesem Podcast sprechen Männer über ein erstes Mal, das sie individuell geprägt hat. Das erste Mal auf der Bühne, das erste Mal scheitern, das erste Mal ehrlich mit sich selbst sein. Ein Gespräch über Ängste, Glücksmomente, Ambitionen und mentale Stärke. Alle zwei Wochen mit prominenten Männern aus Sport, Kultur und Wissenschaft.
Unser heutiger Gast ist Moritz Ulrich, erfolgreicher Yogalehrer aus Berlin. Wir haben mit Moritz darüber gesprochen, warum Yoga boomt, warum Yoga immer beliebter wird und was Yoga eigentlich jedem Einzelnen, jeder Einzelne von uns bringen kann.
Aber auch darüber, wie man vielleicht diese Hürde zum Yoga abbauen kann, weil es vielleicht nicht für jeden von euch da draußen immer so leicht ist, zum Yoga zu gehen.
Ich habe zum Beispiel zum Yoga gefunden, tatsächlich über meine Rückenschmerzen. Ich hatte lange mit Rückenschmerzen zu kämpfen und Yoga hat mir da sehr geholfen, mich aus diesem Rückenschmerzenloch zu kämpfen. Und auch darum geht's, warum Yoga so gut ist für den Körper, warum er nicht nur bei Rückenschmerzen hilft, sondern insgesamt und auch vor allen Dingen auch auf mentaler Ebene sehr, sehr viel Gutes tut. Freut euch auf das Gespräch mit Moritz, ein wahnsinnig netter, in sich ruhender Kerl, hat richtig Spaß gemacht. Viel Spaß.
Viel Spaß auch von mir. Ich bin hier gerade im Glockenbachviertel. Denkt dran, die Glocke immer drücken, kommentieren, supporten. Wir werden größer gemeinsam mit euch. Viel Spaß.
So, Martin, ganz kurz, wenn du jetzt eine Glocke nachmachen würdest, mach mal so eine richtig schöne Glocke.
Bing bong.
In diesem Sinne, ciao. Herrlich, da sind wir wieder. Ich freue mich sehr auf die kommenden Minuten, Stunde. An meiner Seite wie immer der liebe Martin. Moin Martin.
Moin Arndt, schön wieder hier zu sein.
Und dann haben wir heute einen Gast, der mit uns ganz grob gesagt zum Thema Yoga spricht. Jetzt werden vielleicht, und da sind wir gleich bei einem so einem Klischee, ein paar Männer unter euch sagen, Yoga? Yoga? Okay, cool, bin ich mal gespannt. Wir sind sehr gespannt, weil Martin und ich auch sehr unterschiedliche Handlungsweisen bisher in unserem Leben an Yoga haben. Und wir merken aber auch, dass Yoga in unserem Freundeskreis generell immer größer wird, immer mehr boomt und auch auf vielen Ebenen Relevanz bekommt, gerade im Gesundheitssport, beim Thema Rückenschmerzen, beim Thema Beweglichkeit, Mobility. Ich mag Yoga sehr. Ich freue mich sehr, dass heute ein ganz toller Yogalehrer aus Berlin zu Besuch ist, der uns viel erzählen wird. Moin, Moritz Ulrich. Hallo, schön, dass du da bist.
Hallo ihr beiden, hallo Martin, hallo Arndt und hallo alle, die zuhören.
Moin Moritz, auch von meiner Seite. Moritz, wir starten immer direkt rein, nicht lang fackeln. Dein erstes Mal, bei dir liegt es nahe. Erinnerst du dich noch an dein allererstes Mal Yoga?
Ja, erinnere ich mich noch sehr gut. Ich war auf jeden Fall der Allerjüngste in dem Raum. Ich würde sagen, dass alle anderen so 2-3 Mal älter waren als ich. Ich bin nicht ganz sicher, ob ich so 15 oder 16 war, aber auf jeden Fall ist es schon eine Weile her, also über 20 Jahre jetzt. Und ich fühlte mich wirklich wie der letzte Depp eigentlich ein bisschen da drin. Also es gibt so eine Haltung, die vielleicht auch Leute kennen, die noch nie Yoga gemacht haben, der herabschauende Hund, so ein bisschen wie so ein umgedrehtes V, Hände vorne, Füße hinten, Po nach oben. Und auf jeden Fall schien mir das so, als sollte das entspannt sein, für die anderen zumindest. Ich fand es unglaublich anstrengend und habe mich gefragt, wie man da überhaupt länger als 2 Sekunden drin sein soll. Das war das eine und Meditation fand ich auch wahnsinnig krass. Also ich hatte den Eindruck, die Leute um mich herum sind schon jetzt dann im Erleuchtungszustand und finden das super. Und mir tat alles weh. Ich fand es langweilig, wollte gucken, was passiert. Ja, also ich kann mich sehr, sehr gut erinnern.
Wenn du jetzt sagst, mit 15, 16, da habe ich zum Beispiel Fußball gespielt, Yoga gab es noch gar nicht gefühlt in meiner Welt. Weißt du noch, wie du dann überhaupt zum Yoga gekommen bist? Also was war der ausschlaggebende Punkt, dass du gesagt hast, ich probiere das jetzt mal aus?
Ja, das war sehr anders als für die meisten Menschen, die ja doch, wie Arndt, du es gerade schon ein bisschen angesprochen hast, ne, die haben irgendwie Rücken, wollen ein bisschen flexibler werden. Also irgendwie der Körperaspekt ist eigentlich groß. Und bei mir war es so, ich habe mich auch zum Teil durch Verwandte, die sich damit beschäftigt haben, immer für Sachen interessiert, die man nicht so leicht erklären kann. Was vielleicht erstmal nicht so untypisch ist, auch in der Jugendlichkeit. Aber so ganz absurde Sachen, also umso absurder, umso besser fand ich's, wie irgendwie Batterien aufladen mit selbstgebauten Papierpyramiden oder so. Also wirklich die seltsamsten Dinge. Alles esoterisch, also umso abgefahrener, umso besser. Mhm. Und das fand ich irgendwie cool zu lesen und mich damit zu beschäftigen, Sachen auszuprobieren. Mhm. Ich war aber unglaublich unsportlich. Also würde ich auch sagen, bin ich bis heute insofern, dass ich nicht gerne Sport mache. Also es ist nicht so, dass ich das jetzt unglaublich gerne mache. Können wir auch gleich nochmal drüber reden. Das heißt, die Bewegung vom Yoga kam bei mir erst richtig spät. Also nach 2-3 Jahren Beschäftigung mit vielleicht mal Yoga-Philosophie oder irgendwo ist das so aufgeploppt, habe ich erst gemerkt, oh Moment mal, gibt's noch einen anderen Teil davon. Und den habe ich dann lange zu Hause alleine gemacht. Also mir war gar nicht klar, dass man da irgendwo hingehen kann oder sollte. Das heißt, ich hatte damals hatte man eben noch CDs und die lagen dann irgendwie in so Heften dabei. Das erste kleine Heftchen hieß Power Yoga. Das fand ich, hörte sich irgendwie gut an. Und dann irgendwann hatte ich den Eindruck, jetzt gehst du mal irgendwo hin. Und das war auch ganz strange. Am nächsten Tag sind wir irgendwie weggefahren mit meinen Eltern, weiß ich noch, um 9 und dann dachte ich, okay, habe ich jetzt noch früh um 7, kann ich noch irgendwo hingehen? Und ich bin jemand, wenn ich was machen will, will ich es auch sofort machen. Ich bin sehr ungeduldig. Also habe ich gegoogelt in Berlin, Freitag früh um 7, wo kann man hingehen? War irgendwie eine halbe Stunde weg, in einem Kirchenturm, so ein krasser Raum eigentlich. Ja, und da bin ich dann da hingegangen. Also es gab jetzt nicht so den Turning Point, wo man denkt, ja, da jetzt habe ich damit angefangen. Sondern es war eher so eine Entwicklung, die langsam aber schleichend kam und die seitdem dann aber in meinem Leben geblieben ist.
Aber diese Erfahrung, die du gerade beschrieben hast bei deinem ersten Mal Yoga, da glaube ich ja und auch so aus eigener Erfahrung, das geht ja vermutlich den allermeisten Männern genauso wie dir. Also irgendwie, hä, das ist ja seltsam und so muss das jetzt, echt jetzt, das so. Und wie lange hat's, also warum bist du dann am Ball geblieben? Warum hat es dich nicht total abgeschreckt, wenn es dir eigentlich nicht so einen Spaß gemacht hat?
Ja, gute Frage. Also ich glaube, ich habe ziemlich schnell gemerkt, also auch natürlich kommt darauf an, wo man hingeht, gibt ja 7 Millionen verschiedene Sachen, die man da erleben könnte. Aber bei der Person, wo ich da war, bei meiner ersten Yogalehrerin, hatte ich schon schnell den Eindruck, es geht eben nicht darum, dass man körperlich besser sein muss oder gut sein muss. Weil ich bin jemand, ich habe 0 Wettkampf Charakter in mir. Also mir ist egal zu gewinnen. Ich bin der Erste, der bei irgendwelchen Spielen aufhört. Es spielt für mich einfach keine Rolle. Manchmal vielleicht ein bisschen zu wenig, aber das habe ich dann gemerkt, okay, das braucht es jetzt hier auch nicht. Es wird irgendwie nichts erwartet. Mhm. Und das hat es mir dann, glaube ich, leicht gemacht, dann auch dahin zu gehen. Und es war schon sehr körperlich. Also ich würde sagen, 90% war auf jeden Fall körperlicher Aspekt. Aber es gab eben immer so mal ein paar kleine andere Geschichten da drin. Und irgendwie hat's mich dann so gepackt, dass ich immer weiter da eintauchen wollte. Also ich wollte das dann irgendwie auch besser verstehen. Und ich bin ganz gut da drin, Sachen einfach zu machen. Also wenn ich den Eindruck habe, jemand hat Ahnung davon, dann kann ich darauf vertrauen. Ich hinterfrage das dann auch nicht weiter, sondern ich mach's einfach erstmal und guck dann, was rauskommt.
Das, was du gerade beschrieben hast, glaube ich, dass das ein entscheidender Punkt ist. Diese erste Erfahrung damit, ist der Lehrer oder die Lehrerin, entspricht sie mir? Wie ist meine erste Kurserfahrung? Weil ich zum Beispiel, ich habe den Anspruch an mich, wenn ich etwas mache, es auch zu können. So. Jetzt habe ich mit einer Freundin dann mal zu Hause Yoga gemacht, um die Grundskills so ein bisschen zu können, dass ich nicht in den Kurs gehe und nicht weiß, was zu tun ist. Dennoch, diese Sicherheit zu haben oder vielleicht das, was du gerade gesagt hast, nicht diesen Vergleich haben zu müssen oder zu wollen, etwas zu können, würde ich mir für mich super gerne wünschen, weil dann würde ich auch mal in so einen Kurs gehen. Aber das kriege ich es im Kopf nicht hin. Ich kriege es nicht hin, mich zu entscheiden, okay, ich gehe jetzt mal in so einen Kurs. Und lass mich einfach da reinfallen. Weil dann gucke ich auf die Matte rechts und dann sagt vorne jemand, wir gehen den herabschauenden Hund. So, und dann stehe ich da und weiß nicht weiter. Und rechts neben mir auch ein Anfänger vielleicht, der weiß sofort, was los ist. Ich kriege keinen Zugang dazu.
Das ist interessant, was du sagst, weil das ist wirklich das häufigste Thema. Vielleicht bei Männern noch ein bisschen häufiger, aber insgesamt bei vielen Leuten. Und ich finde das so spannend, weil wenn man jetzt an andere Kurse denkt, also ich nehme immer Sprachkurs als Beispiel. Man geht ja auch in, ich sag mal, einen Französischkurs nicht und denkt dann, oh Gott, ich spreche ja gar kein Französisch, also gehe ich besser nicht hin. Aber im Yoga ist das die häufigste Aussage, die mir Leute sagen, ich bin so unflexibel, ich kann da nicht hingehen. Also das ist bestimmt, 9 von 10 Männer sagen das genau so. Oder dann, wie du sagst, ne, dieses Gefühl, dass man nicht richtig weiß. Und das beobachte ich auch bei männlichen Yoga-Leuten häufiger, die wollen das genauer wissen. Das sind auch die, die häufiger in so Grundlagenkurse gehen. Die wollen es halt verstehen. Und wie du gesagt hast, die wollen wissen, was zu tun ist. Und ich glaube, darin besteht das Problem, dass das wahrscheinlich in diesem Leben bei niemandem mehr passieren wird. Das heißt, man hat dieses Erfolgserlebnis, was man, weiß ich nicht, man geht Golf spielen und irgendwann liegt der Ball halt näher am Loch und dann merkt man, okay, geht ganz schön. Das hat man vielleicht so ein bisschen, aber da immer was Neues kommt, dann ist der Körper durch, man ist flexibel, man ist stark. Okay, dann geht's weiter, was ist mit dem Atem? Dann geht's weiter, was passiert mental mit dem Geist? Also es gibt leider immer eine neue Ebene, sodass es scheinbar unendlich ist. Und ich glaube, das macht so herausfordernd für einen Teil in uns, der eigentlich will, ich will's verstehen, ich will's abhaken oder ich will's können. Und das macht es auf der anderen Seite natürlich genauso spannend, sich damit auseinanderzusetzen.
Wenn wir von Yoga sprechen, ist dann für jemanden, der so in der Materie ist, wie du es bist, das so ein, ach, jetzt sagen die schon wieder Yoga für alles, obwohl es da so viele unterschiedliche Formen gibt. Und wenn ihr nur wüsstet, wie vielseitig das ist, also wie nimmst du Yoga wahr oder den Begriff Yoga?
Ja, also erstmal finde ich schon schön, wenn wir Yoga für alles nehmen. Lieber als, und das ist ja der häufigere Definition für die meisten, Yoga für ich verbieg mich halt ein bisschen. Also das ist, ich denke, die meisten Menschen, die uns auch zuhören und auch die meisten Menschen, die zu uns ins Yoga-Studio kommen und auch für viele Yoga-Lehrende, ist der körperliche Teil ist, ich mache Yoga und alles andere, selbst Meditation und so Zeug, wird dann immer gerne noch mal so ein bisschen getrennt betrachtet. Deswegen für alles Yoga zu nehmen, ist eigentlich richtig cool. Und so empfinde ich es mittlerweile auch. Also für mich fällt da einfach ganz viel drunter. Aber allein beim körperlichen Aspekt könnte es trotzdem noch so unglaublich viele Unterschiede geben. Manchmal ist es wirklich physisch wahnsinnig anstrengend. Man schwitzt, einem ist heiß, man ist danach fix und fertig. Und beim anderen liegt man gefühlt nur auf irgendwelchen Kissen rum, hat Strümpfe an und bewegt sich eigentlich kaum. Also die Bandbreite ist wahnsinnig groß und das macht so schwer, um nochmal zum ersten Mal zurückzukommen, auch rauszufinden, wo gehe ich überhaupt hin? Und dann gehe ich hin und dann gefällt es mir vielleicht nicht und dann gehe ich nie wieder irgendwo anders hin, weil ich gar nicht weiß, dass es vielleicht noch was anderes geben könnte.
Das ist genau das. Also wenn du jetzt zum Beispiel hast, ich will zum Schwimmen gehen, dann kann ich sagen, ich will Brustschwimmen, Kraulen, Rücken und Delfin. Wenn ich jetzt sage, ich gehe zum Yoga und ich gehe dann zum, meinetwegen Power-Yoga, weil du es vorhin gesagt hast, oder zum Hot-Yoga, und es ist gar nicht meins, verbinde ich gleich damit, Yoga, das Dach ist nicht meins.
Und das war's dann, ja.
Ja. Ich krieg keine spitzen Zugänge. Das heißt, ich wüsste auch nicht, wie in so einem Fragebogen, bist du Typ A, B oder C? C. Bist du. Und dann komme ich irgendwann bei, dann bist du Yoga-Typ Hot Yoga. Dankeschön. Dann probiere ich das aus. Ich habe keine Anhaltspunkte. Ich weiß nicht, wo ich Yoga technisch hin soll.
Ja, das ist ein guter Punkt. Es gibt tatsächlich so, finde ich manchmal im Internet, so richtig so Flussdiagramme, wo man sich so durchfragt. Aber da es so viel gibt, ist es dann natürlich auch wahnsinnig herausfordernd. Ne? Also das gibt dann so viele Aspekte, dass man am Ende, glaube ich, nur ausprobieren kann. Und auch möchte ich mitgeben, es muss ja auch nicht jeder Yoga machen. Also das ist natürlich schön, wenn viele Leute ja. Yoga machen jetzt für mich, aber es muss ja auch nicht sein. Also ich glaube, das ist auch manchmal so ein Drang, auch wenn es jetzt vielleicht gerade durch Pilates abgelöst wird, zumindest in Berlin, aber es gibt dann ja immer so Phasen, wo man das Gefühl hat, man muss es jetzt tun, weil es alle machen und wenn man es nicht macht, ist man der schlechtere Mensch. Und das ist, finde ich, auch wichtig, glaube ich, dass man auch sagen kann, nee, ich mache halt keinen Yoga und bin trotzdem glücklich und zufrieden.
Welche Yoga-Form würdest du denn, jetzt frage ich trotzdem mal konkret, nach einer Einsteigerin oder einem Einsteiger ans Herz legen?
Ach, das ist eigentlich egal. Also weil genau wie Martin, wie du es gerade gesagt hast, ne, ob ich Einsteigerin oder Einsteiger bin, ist egal, welchen Stil ich mir sozusagen suche, sondern eher danach würde ich unterscheiden, möchte ich eben was Sportliches, weil ich das als Sport auch machen will, also will ich was Physisches oder mache ich meinen Sport, so geht's mir übrigens, alles andere ist für mich als Sport und mache ich viel von und dann mache ich Yoga für all die anderen Dinge. Möchte ich was, wo ich besonders viel meinen Körper dehne und stretche? Da haben wir viel in unseren eher langsameren Kursen. Das nennt sich dann oft entweder irgendwas mit Yin-Yoga, also irgendwas Langsames oder restauratives Yoga steht dann manchmal da. Das machen wahnsinnig viele Menschen, die sehr viel Sport machen oder manchmal auch Hochleistungssport, weil sie da einfach ein Gegengewicht brauchen. Brauche ich diese Hitze von so aufgeheizten Räumen? Das lieben ja manche Menschen. Ich finde es wahnsinnig furchtbar, aber die lieben das, da schon reinzukommen und schweißüberströmt zu sein. Will ich singen? Will ich Mantra singen? Will ich meditieren? Also das ist, danach würde ich eher gehen, welches Bedürfnis hat mein Körper oder mein Geist gerade? Und wo finde ich in irgendeiner Beschreibung, die hoffentlich gut ist, zumindest die Sachen wieder? Und da gehe ich dann hin. Und dranbleiben bitte, nicht nur einmal.
Apropos dranbleiben, ich habe einmal für eine Geschichte auch. Ich habe mal für eine Geschichte in Mansfield unterschiedliche Yoga-Stile einfach mal so getestet. So nach dem Motto, ich probiere doch mal, was Yoga, ob Yoga was für mich ist. Ich probiere unterschiedliche Formen aus. Und da habe ich auch Bikram-Yoga gemacht. Das ist doch das Heiße, ne? Oder bin ich jetzt...
Ja. Heißt und meistens nicht mehr so jetzt, aber ja.
Ah, okay.
Weil der so große Skandale hatte. Ja. Das ist ja so eine Netflix-Serie, genau.
Verstehe. Deswegen wird es tatsächlich nicht mehr so genannt. Das heißt, es heißt jetzt Hot-Yoga?
Meistens heißt irgendwie irgendwas mit Hot, ja.
Und ich fand das unerträglich doof. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das war so ein... Der Raum war proppenvoll mit von Beginn an halbnackten Menschen. Das heißt, es war schon mal klar, du musst jegliche Scham eigentlich schon erstmal so ablegen. Fand ich, okay, eigentlich ganz cool. Hier ist jeder so für sich, ist wurscht. Und dann schwitzte man aber ja schon, bevor das Ding losging, so dermaßen. Und dann hörte man nur so ein Glitsch und Flitsch und Flutsch auf der Matte. Und ich fand das überhaupt nicht gut. Aber das ist nach wie vor immer noch total angesagt, oder?
Ja, ist angesagt und auch lokal sehr unterschiedlich. Okay. Ich war, neulich ist es ein bisschen übertrieben, aber in Südafrika zum Beispiel ist das wahnsinnig angesagt. Also ganz Kapstadt ist voll von Hot Yoga, was so seltsam ist, weil es ja zum großen Teil des Jahres sehr warm ist und man sich fragt, warum will man es jetzt noch heißer? Das ist also sehr lokal unterschiedlich, aber es gibt es immer noch. Ich glaube, weil man das Gefühl hat, mehr was gemacht zu haben. Also so, das ist so, ne, man schwitzt schon und hat das Gefühl, es war jetzt richtig anstrengend. Also war es gut. Und dann leider hat man ja da fast immer noch ganz viele Spiegel, zumindest in diesen alten Bikram-Studios war das vorgeschrieben, Spiegel und ursprünglich auch noch Teppich, damit es schön aufgesaugt wird. Und ja, ich fand das auch immer wahnsinnig eklig, auf vielerlei Ebenen da zu sein. Aber es gibt Menschen wirklich, die schwören da drauf.
Ja, du hast es gerade selber gesagt, also hier einen Steinwurf entfernt, wurde umgebaut, kam ein neues, wir hatten gehofft, Lokal rein, war dann Pilates, natürlich Hot Pilates. Es ist genau, also manchmal denke ich, ist das jetzt die Marketingkeule oder was soll das sein? Aber genau wie du es gesagt hast, man hat so ein bisschen das Gefühl, dass die Leute, die das machen, dann denken, ich habe noch einen mehr getan. Ich habe noch mal einen mehr geschwitzt. Das heißt, ich habe im Idealfall noch Fett verbrannt. Also immer diese Steigerung Hot, Hot Yoga, Hot Pilates. Aber was ich noch sagen wollte, dieses aufkommende, jetzt ist es Pilates, vorher war es Yoga, gibt es natürlich schon die ganze Zeit. Aber auch durch die Medien, da macht auf einmal die Fußballnationalmannschaft, die macht jetzt auch Yoga. So, und dann denke ich mir, weil da muss doch irgendwas dran sein. So wie du es gerade beschrieben hast, hast du mich auf jeden Fall schon mal einen Tick näher dahin bekommen, weil ich die Selektion schaffe, etwas Physisches zu machen, beweglicher zu sein für Fußball, für Tennis. Jetzt lass uns mal weitersprechen. Vielleicht komme ich am Ende des Podcasts dann zu einer Klasse. Arndt, du darfst gerne weitermachen.
Nee, ich wollte ein bisschen in den Dreh bekommen. Ich bin über meinen Rücken tatsächlich zum Yoga gekommen. Ne? Ich hatte starke Rückenschmerzen, habe eine 6-wöchige Schmerztherapie auch gemacht, so in einem Rückenzentrum in Hamburg. Und habe dort dann irgendwie so zum Yoga gefunden und habe, ich würde fast behaupten, Yoga war ein großer Grund dafür, dass mein Rücken jetzt fit ist, dass der hält, dass der stark ist, dass der stabil ist, weil es mich rundum echt gefordert hat. Ich habe lang ein bisschen gebraucht, auch bis ich meinen Yoga-Stil gefunden habe. Ich war ähnlich wie Martin, dass ich gesagt habe, bevor ich wirklich in einen Kurs gehe, fernab von Maddie Morrison und Co., möchte ich gerne zumindest die Grundsachen können, dass wenn die Lehrerin, der Lehrer vorne sagt, du mach Krieger 2, jetzt gehen wir rüber in Herabschauenden oder so, dann, dass ich weiß. Und dann, als ich das für mich entdeckt habe, hat mir Yoga wahnsinnig viel gegeben. Hörst du, und das ist meine Frage, hörst du häufiger, dass Frauen oder Männer mit dem Yoga starten, weil sie Rückenprobleme haben?
Ja und nein. Also oft erzählen sie es nicht. Also sie wollen das vielleicht dann auch nicht immer so sagen. Also sagen wir mal so, es gibt natürlich verschiedene Typen Menschen. Es gibt die, die kommen rein und sagen, okay, ich habe dies. Mir tut eigentlich alles weh. Mhm. Und dann sehe ich die aber auf der Matte und eigentlich machen die alles. Und ich frage mich, was da los? Dann gibt's die anderen, die sagen gar nichts. Ich sehe aber schon von Weitem, dass da viele Sachen irgendwie aus der Balance geraten sind und spreche die dann an und dann findet man schnell heraus, dass die genau diese Schmerzen haben. Die wollen sie vielleicht nicht so preisgeben oder wollen sich für sich selber auch nicht so eingestehen, weil sie auf einmal gekommen sind. Es ist bei so Umfragen, weiß ich, dass das immer eine der höchsten, die höchste Anzahl an Antworten sind, oft Rückenschmerzen oder dann vielleicht noch irgendwelche anderen Schmerzen. Mhm. Das liegt natürlich aber auch daran, dass, glaube ich, 80% der Muskelschmerzen in Deutschland meistens unsere Rückenschmerzen sind. Also das ist ja eine der häufigsten Schmerzsyndrome überhaupt. Das heißt, die Chance besteht natürlich auch in Yoga-Klassen, dass das so ist. Und dass sie es manchmal vom Arzt verschrieben bekommen, ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber dass der sagt, machen Sie doch mal Yoga, das gibt es glücklicherweise. Aber es gibt auch das genaue Gegenteil und das weiß ich selber. Ich hatte selber, können wir auch nochmal gleich kurz sagen, trotz Yoga einen Bandscheibenvorfall, konnte meinen Fuß nicht mehr bewegen und so. Es war auch alles nicht schön. Und da gibt's dann auch die anderen Ärzte und ich bin ja nun selber einer, auch wenn ich nicht als einer arbeite, aber wenn ich dann irgendwo hingehe und die sagen dann, ja, hören Sie doch auf mit dem Yoga. Also das ist geht in beide Richtungen, weil sie oft gar nicht wissen, die haben überhaupt keine Ahnung in den meisten Fällen und denken dann einfach, naja gut, schicken wir den mal dahin, Hauptsache er kommt nicht wieder.
Aber das ist genau der Punkt. Rückenschmerzen sind da. Jetzt gehe ich zum Physio und kann da 10 Behandlungen machen, der das massiert mit Strom, mit Fango und so weiter. Und dann gibt's Yoga. Was ist denn dann bei Rückenschmerzen der Vorteil, eher Yoga zu machen?
Also im Vergleich mit den Sachen, die du angesprochen hast, glaube ich, ist der große Vorteil, dass man selber irgendwas macht. Und weil meistens beim Physio, im besten Fall kriegt man nochmal Übungen gezeigt, aber wir wollen natürlich alle lieber, wir legen uns dahin, der macht irgendwas, seine Therapie oder legt eine warme Packung drauf und dann wird's besser. Ja. Anstatt selber in die Gänge zu kommen und Arndt wird das bestätigen können wahrscheinlich, man muss natürlich dann dranbleiben und das dann auch regelmäßig machen, weil sonst ist die Wirkung einfach auch wieder weg. Und Yoga kann in seinem körperlichen Bereich wahnsinnig ganzheitlich auf den Körper wirken, sowohl für die Flexibilität oder Elastizität besser gesagt, kombiniert mit so Haltekraft und Stärke, wenn man es so macht, dass es so passiert. Es kann auch einen gegenteiligen Effekt haben. Nämlich dann, wenn man relativ flexibel ist und denkt, oh, guck mal, super, ich kriege meinen Fuß noch näher an den Kopf und spanne mich immer weiter auf, verliere die Kraft vollkommen und gehe dann zu weit in ein Extrem und dann wird vielleicht alles nur noch schlimmer. Mhm. Und das, finde ich, ist schon wichtig zu wissen, ohne das irgendwie so schwarz zu malen, aber dass die Yoga-Praxis an sich ist nicht das Allheilmittel für alles. Und ich glaube, manchmal ist eine gute Physiotherapie gezielt vielleicht manchmal die bessere Entscheidung erstmal, um dann im Yoga das wiederzufinden und zu unterstützen und was zu finden, was mir wirklich Spaß macht. Weil ganz ehrlich, wer macht schon gerne so doofe Krankengymnastiksübungen? Die sind meistens ja auch ein bisschen langweilig, so dass man vielleicht mit dem Yoga auf Ebenen angesprochen wird, auch so nebenbei, dass man aber dann trotzdem das Körperliche wenigstens mitmacht und überhaupt sich bewegt. Das ist ja schon mal gut.
Du sag mal ganz kurz, da muss ich einmal einhaken, weil du gerade sagtest, ich bin ja auch einer, aber ich praktiziere nicht. Du bist eigentlich Arzt?
Ja, ich bin tatsächlich approbierter Arzt und ja.
Und wann hast du, also dann die Frage klar, warum nicht Arzt, sondern Yogalehrer?
Ja, gute Frage. habt ihr wahrscheinlich neulich, Doc Felix war ja auch bei euch, ne? Mit dem habe ich nämlich auch mal darüber kurz gesprochen, wie das so ist. Man ist Arzt und arbeitet quasi nicht als einer. Ich habe schon vorher Yoga gemacht und Yoga unterrichtet, bevor ich studiert habe. Hatte auch zwischenzeitlich schon mal ein Yoga-Studio. Das heißt, das war schon immer da. Und ich wollte aber auch schon immer Medizin studieren. Daran bestand eigentlich kein Zweifel. Ich hatte auch keine Alternative für mich parat und habe das dann eben auch gemacht, fand das auch richtig super und großartig und habe mich dann aber am Ende kurz vor dem Examen entschieden, ich will wieder ein Yoga-Studio aufmachen und ich bin ein wahnsinnig schlechter Angestellter, glaube ich. Ich war noch nie, also jetzt bin ich bei meiner eigenen Firma angestellt, aber sonst war ich das auch noch nie, aber ich glaube, es wäre schwierig und da dachte ich, nee, jetzt in die Klinik zu gehen, 4-5 Jahre so eine Facharztfortbildung zu machen, Ausbildung zu machen, da hat mich nichts so interessiert, dass ich das machen wollte. Und so habe ich mir überlegt, was will ich eigentlich machen? Und da es zum Glück auch jobmäßig und wirtschaftlich funktioniert, konnte ich das dann auch machen. Und bis heute zumindest war das für mich jetzt die richtige Entscheidung.
Ich habe folgende Frage. Im Umfeld heißt es oft, oh, ich bin so eingerostet, ich bin so ein bisschen träge und komm, ich muss mal wieder ein bisschen Yoga machen. So, ne? Jetzt muss ich wieder an die Rückenschmerzen denken von Arndt. Ist es denn möglich, wenn ich jetzt zu dir, sage ich mal, in den Kurs komme und sage, Moritz, du vorab eins, ich habe echt Probleme mit dem Rücken und so. Kannst du dann überhaupt darauf achten, wenn du einen Kurs gibst, kannst du da auf den Einzelnen achten? Du sagst, alle machen jetzt den herabschauenden Hund, außer Martin Werner, da hinten rechts, du machst jetzt.
Du machst also, bitte was anderes, ja.
Du machst bitte was anderes.
Ja.
Kann man das machen?
Ja und nein. Also es kommt auf die Gruppengröße natürlich an. Also wenn ich da 50 Leute vor mir habe, ist es quasi nicht möglich. Also weil das kann ja einfach nicht funktionieren. Wenn es kleinere Gruppen sind, geht's natürlich. Und wenn es 1:1 Unterricht ist, geht's natürlich auf jeden Fall. Und dann könnte man ein ganz gezieltes Programm machen. Und da unterscheidet sich's wahrscheinlich auch nicht von jedem anderen Kurs, ob man jetzt zum HIIT-Training geht oder sonst wo. Sobald da eine größere Gruppe ist, kann man halt einen kleinen Tipp geben. Aber ich sage immer den Leuten vor allem, mach erstmal bitte nichts, was weh tut. Das ist schon oft verhindert das schon mal Schlimmeres. Und dann kann ich es machen, wenn Leute regelmäßig kommen. Also weil dann weiß ich, ich lasse die immer erstmal erzählen und dann sage ich, ja, okay, habe ich verstanden. Und dann gucke ich es mir erstmal an, was die machen. Weil was man als selber wahrnimmt und was der Körper eigentlich macht, können manchmal sehr unterschiedliche Dinge sein. Also jemand sagt, ich habe ein Problem unter dem Rücken, aber das Problem liegt eigentlich vielleicht daran, dass der Hüftbeuger gar nicht gedehnt ist. Also an einer völlig anderen Stelle. In den meisten Fällen ist das auch so. Und so kann man erstmal beobachten und dann vielleicht 1-2 kleine Tipps geben danach und sagen, guck mal, ich habe gesehen, das und das ging nicht, mach doch mal zu Hause jetzt 2 Wochen die Übung und dann sagst du mir nochmal Bescheid, wie es gelaufen ist.
Verstehe.
Ja, aber ansonsten muss man erstmal in der Gruppe so ein bisschen mit durch und als guter Yogalehrer oder Yogalehrerin muss man es eben schaffen, einen Kurs zu unterrichten. So machen wir das zum Beispiel. Wir haben keine Level, was sehr ungewöhnlich ist. Bei uns sind also alle zusammen, das zu schaffen, dass irgendwie alle eine gute Erfahrung machen können. Egal.
Das heißt, wenn ich jetzt zu dir komme, als blutiger Anfänger, bin ich mit den absoluten Heroes in einer Klasse und wenn ich so rechts rüberschiele, macht der da Yoga in deiner Perfektion und ich versuche da hinten meine Sachen zu machen. Ist eine Herausforderung, ich mag Herausforderungen, aber was mich interessiert ist, was ist denn das Feedback nach einer Stunde, was du von den Teilnehmern und Teilnehmerinnen kriegst?
Du meinst,
ist das
wenn
körperlich
sie
oder ist das, das hat mir im Kopf geholfen, das hat mich zur Ruhe gebracht, das hat mich, ich habe kein Gefühl, ich hatte noch nicht dieses Yoga-positive Erlebnis. Also was
Yoga
ist denn
High. Ja.
Das Yoga High? Was ist das?
Ja, also erstmal müssen wir das natürlich bald dann ändern, also dass du das wenigstens mal aus der ersten Reihe heraus sehen kannst. Also nur kurz, wir haben auch noch Grundlagenkurse, das nur mal vorweg, aber alle anderen sind tatsächlich jemand, der anfängt und jemand, der seit 20 Jahren dabei ist. Das heißt, deine vielleicht schlimmste Vorstellung, die du vorhin geschildert hast, könnte sich dann dort bewahrheiten erst einmal, sind zusammen, die Rückmeldungen sind ganz unterschiedlicher Natur. Aber meistens auch bei denen, die aus körperlichen Gründen kommen, mit der Zeit sind die eher auf anderen Ebenen. Also das ist ganz spannend. Ich habe neulich mit jemandem gesprochen, der, ich sag jetzt mal so, die stereotype Vorstellung eines Nicht-Yogis ist. Mhm. Und der auch hingegangen ist und wollte Sport machen und schwitzen. Und bei uns ist es dann ja auch relativ anstrengend. Und das ist ja so ein bisschen unser Trick. Also die Leute schwitzen und werden angestrengt. Und dann singen wir aber vielleicht noch 10 Minuten irgendwelche Mantras. Und das fand er ganz schlimm und ganz furchtbar. Und wie viele Leute, die sitzen dann da und fragen sich, wann ist es endlich vorbei? Mhm. Wann fangen wir endlich an? So, wann kommt jetzt das Eigentliche, wofür ich bezahlt habe? Aber mit der Zeit, und das spreche ich von ein paar Monaten, mittlerweile ist es für den zum Beispiel eher so, dass er das Singen am allerbesten findet, weil er festgestellt hat, dass diese anderen Aspekte einen viel größeren Effekt haben auf sein ganzes System. Also weil das Körperliche, ich meine mal ganz ehrlich, das kann man natürlich auch irgendwie anders finden. Also das könnte man wahrscheinlich leichter haben, als in so eine 90-Minuten-Yoga-Stunde zu gehen. Das ist ein schöner Side-Effekt, aber die größten Rückmeldungen sind, so große Themen zum Teil, also dass die Leute wirklich sagen, ich habe immer so ein Rollenproblem gehabt, weiß ich nicht, als Vater oder als Chef oder als Kollege oder als Liebhaber oder wer bin ich überhaupt? Und mittlerweile, obwohl das nicht Thema in den Yogastunden war, aber irgendwie ist es so passiert, kann ich mich selber mit mir mehr anfreunden und wieder rausfinden, was ich eigentlich machen möchte und damit dann auch okay sein. Also ich glaube, das ist über die letzten 20 Jahre beobachtet, dass der eigentliche Effekt, der entstehen kann. Neben dem flexibel werden und ich kann endlich meine Zehen anfassen, da freuen die Leute sich auch drüber. Also es gibt Stufen dahin, ich habe jetzt viele übersprungen, aber im Großen und Ganzen ist es eher der emotional-mentale Aspekt, der am Ende, glaube ich, die Leute auch wiederbringt und zurückkommen lässt.
Ist das für dich dann eben dieser mental-emotionale Aspekt auch der wichtigere?
Nee, finde ich nicht. Ich finde eigentlich alle gleichwertig zu haben gut und ich finde vor allem wichtig und ich finde es irgendwie Quatsch vor allem zu sagen, Yoga ist ja kein Sport, es geht nicht um die Bewegung, hört jetzt auf das zu erzählen. Ich verstehe, woher das kommt, aber das ist ja der Entry Point für die meisten Leute. Also finde ich es jetzt überhaupt nicht gut zu sagen, okay, also wenn du nicht aus emotionalen Gründen kommst, dann komm lieber gar nicht. Sondern im Gegenteil. Also eine wunderbare Lehrerin, Gurmukh aus L.A. hat mir mal erzählt, die hat wahnsinnig viele Menschen gehabt, die ganz blöde Sachen in ihrem Leben gemacht haben. Entweder sich richtig schlecht ernährt haben oder alles, was man irgendwie nicht machen sollte. Und die hat denen immer gesagt, mach das alles weiter, bitte, aber mach die Übung, die ich dir gebe. Und ich glaube, das ist wichtig. Also, dass man nicht alles über Bord wirft, sondern dass diese Übungen, egal ob es Körper, Atemübungen, was auch immer sind, ihre Wirkung einfach entfalten können in dem Tempo, wie es halt geht. Und nicht, dass man jetzt denkt, solange ich nicht zum Super-Yogi werde und meinen Fernseher abhänge und mein Handy wegschmeiße und so weiter, dann brauche ich da nicht mehr hingehen. Und das, ja, das wäre so schade, weil ich glaube, dann würden viele Leute gar nicht mehr den Weg dahin finden.
Ich muss ja sagen, das würde mich auch mal interessieren, wie das so deine Wahrnehmung ist, dass für mich beim Yoga ganz, ganz viel über die lehrende Person kommt. Fühle ich mich bei ihr oder ihm wohl? Fühle ich mich richtig angesprochen? Und ich finde, es gibt gar kein richtig oder falsch, sondern das ist so, fühle ich mich da aufgehoben? Und ich habe ein Yoga-Studio in Hamburg für mich entdeckt, wo ich mich bei zwei Lehrerinnen sehr aufgehoben gefühlt habe, bei zweien gar nicht. Die im Grunde genommen von ihrer Art und Weise, für mich als so noch Laie, Ähnliches getan haben. Nur die Ansprache, die Stimme, die Zeit, die sie sich genommen haben, um reinzukommen, die Zeit, die sie sich nach hinten rausgenommen haben, musste ich für mich finden. Deswegen, wie wichtig ist in deinen Augen die Verbindung zwischen Lehrendem und SchülerInnen?
Ich glaube, ganz sehr, sehr wichtig. Und was du beobachtest, ist auch, wenn wir in unserem Studio so Umfragen machen, ich glaube 70-80% der Leute sagen, das ist der Grund, warum ich irgendwo hingehe. Nicht die Uhrzeit, nicht der Tag. Jetzt sind wir in einem Studio, wo alle die gleiche Ausbildung haben, das heißt, das ist eh alles ein bisschen ähnlich, aber dann noch krasser eigentlich. Also alle machen was Ähnliches, aber 70% sagen, nee, ich gehe dahin wegen der Person.
Aber das ist das, was ich meine. Ich kann das nachvollziehen.
Ja, ich auch. Ich kann das auch verstehen. Ich bin auch so, wenn ich irgendwo anders hingehe, ich bin absolut personenbezogen. Mhm. Und gleichzeitig, ist so lustig, weil ich gerade gestern mit jemandem drüber gesprochen habe, aus Yoga-Studio-Sicht will ich natürlich die Leute motivieren zu sagen, pass mal auf, mach dich nicht so abhängig von einer Person, dann ist die plötzlich 4 Wochen weg und du gehst gar nirgendwo mehr hin. Mhm. Das könnte natürlich auch eine Herausforderung sein, also dass wir da nicht unserem Muster erliegen, immer nur das Gleiche zu machen, was wir dann kennen. Und kennen wir aus anderen Bereichen auch, ne? Wenn man das dann nicht kennt, dann findet man es erstmal irgendwie ein bisschen doof. Mhm. Sondern vielleicht mal absichtlich irgendwo hinzugehen und sich dem zu stellen. Das geht vielleicht nicht am Anfang, aber das könnte man dann als Stufe 2, könnte man sozusagen dann das auch mal versuchen. Aber es ist ganz normal.
Die Zeit, die man da verbringt auf der Matte, die ist ja, das habe ich so für mich, und die ist ja wahnsinnig wertvoll. Und das ist so, für mich war das immer so, ich habe angefangen mit diesem Online- Kursen und in dem Moment, wo ich mich sicher gefühlt habe, gebe ich zu, da bin ich ins Studio gegangen. So. Und dann war aber für mich gar keine Frage mehr, dass ich das im Studio mache, weil dieses Ankommen, dieses Mathe ausrollen, dieses sich die Zeit nehmen anzukommen, das macht man zu Hause, da isst man noch schnell was, geht um die Ecke und dann geht's los. Das heißt, ich war jetzt noch nie bei dir im Studio, das ganze Ambiente, das ganze, wie so ein Studio gestaltet ist, ist komplett auch in deinem Style, in deinem Yoga-Stil eingerichtet, damit die Leute sich so wohlfühlen, wie du es als Ziel hast?
Da stellst du auch eine interessante Frage in der heutigen Zeit. Also unser Studio ist natürlich so eingerichtet, wie ich es mir vorstelle und wie ich es mir wünschen würde. Und ich bin zum Beispiel kein Fan von diesen, das soll jetzt nicht so abwertend klingen, aber von den sehr neuen, ich nenne sie immer Instagram-Studios, die wahnsinnig durchdesignt sind und wahnsinnig durchgestylt und wo jedes Foto, egal was du machst, es sieht halt immer richtig gut aus. Und für mich ist das fast schwieriger, in sowas regelmäßig hinzugehen. Erste Mal, na klar, ist irgendwie nice zu haben, weil es für mich zu weit weg ist vom Alltag. Also es ist für mich zu weit rausgegangen in so eine Traumwelt fast schon. Und wenn ich das regelmäßig mache, will ich ja eigentlich, was auf der Matte passiert, irgendwie hoffentlich auch mal im restlichen 23 Stunden des Tages wiederfinden, sowohl körperlich als auch auf anderen Ebenen. Das heißt, ich persönlich bevorzuge es, wenn es schön ist, aber so ein bisschen einfacher, also einladender, dass es nicht so eine große Hürde ist und auch nicht so elitär vielleicht wirkt. Und so würde ich sagen, ist unser Studio jetzt eingerichtet. Wir haben es auch versucht, muss ich auch ehrlich sagen, ich mache es ja, oder das Studio gehört mir und meinem Mann zusammen und wir haben als zwei Männer gedacht, okay, wir wollen es jetzt nicht in Pink und nicht in Rosa, auch wenn das jetzt vielleicht die dominierenden Farben sonst sind, dass wir so ein bisschen versucht haben, das einigermaßen neutral einzurichten, ohne dass es steril oder funktional ist, sondern so. Unser erster Spruch war, willkommen zu Hause oder welcome home. Also so hoffen wir, dass es ist, dass man da, genau wie du sagst, man kommt rein. Wir haben zum Beispiel einen schönen Duft, den wir schon seit 10 Jahren benutzen und die Leute riechen das und denken, okay, jetzt verbinde ich das auch damit, mit den hoffentlich schönen Erfahrungen, die sie gemacht haben und kommen da wirklich bei so einem zweiten Zuhause an und treffe da auch Leute. Ich glaube, der Community-Aspekt ist riesig, dass man da Leute kennenlernt und wieder trifft. Und auch wenn man vielleicht nicht immer mit denen spricht, aber man sieht sie wieder und hat so bekannte Gesichter.
Aber hast du trotzdem, Entschuldigung, hatte eine Nachfrage, hast du trotzdem digitale Kurse im Angebot? Muss man das einfach aus finanziellen Gründen haben?
Also wir haben sehr ehrlich gesagt, kurz nach der Pandemie, also war noch immer, die dann offiziell zu Ende war, haben wir das dann wieder abgeschafft. Okay. Weil ich war kein Fan von diesem Hybriden. Ich konnte entweder die Leute vor der Kamera bespaßen oder im Raum. Aber das gleichzeitig fand ich als Lehrer wahnsinnig herausfordernd, weil entweder war ich irgendwie für die Leute hinter der Kamera da oder für die im Raum. Wir machen das manchmal und ich habe so ein paar recorded Sachen, die aufgezeichnet sind, aber ich mag lieber entweder oder. Und wir versuchten, die Leute fast ein bisschen zu zwingen, auch mal wieder in ein Studio zu gehen. Ja. Aber die Nachfrage ist da. Also bei jedem zweiten Angebot oder Workshop kommt immer erstmal die Frage, geht es auch online? Ich wohne in Nürnberg, ich kann unmöglich kommen. Also das ist so weit schon, dass die Leute, die Hürde wird immer größer, irgendwas zu machen.
Ja, aber ich finde es sehr, sehr schön, wieder in das Präsente zurückzukommen, weil genau wie du richtig angesprochen hast, durch die Pandemie hat man, glaube ich, das erste Mal erfahren, dass es auch zurückgezogen geht und wie bequem das ist. Und Kleines Beispiel, wir hatten letztens einen Geburtsvorbereitungskurs und der war 2 Tage präsent und aufgrund der Schneegegebenheiten in Hamburg wurde dann der erste Abend auf digital geschoben. Habe ich mich innerlich gefreut, weil ich dachte, oh, gemütlich, kann ich zu Hause bleiben, kannst du ein bisschen am Bildschirm verfolgen nebenbei. Der 2. Tag war präsent und das war ein 180 Grad anders, dieses, was Menschen auslösen können, wie sie auch wahrgenommen werden können. Und das, was du gerade vorhin angesprochen hast, dieses Community-Gefühl, wenn meine Freundin zum Yogakurs geht, die kennt die Leute nicht persönlich, sie kennt sie aber vom Sehen und denkt, ach, die und die war auch wieder da, wie schön. Und das, was du kreieren kannst mit dem Lehrer oder der Lehrerin, dieses Home-Gefühl, sage ich mal, dieser Safe Space, wenn ich den hätte, dann würde ich auch kommen. Weil dann fühle ich mich wohl, dann weiß ich, hier kann ich so sein, wie ich bin. Aber nach wie vor ist bei mir noch nicht die Schwelle überschritten, dass ich jetzt ins Yoga-Studio gehe.
Also mit jemandem hingehen ist schon meistens gut. Also das ist schon, glaube ich, ein großer, macht's oft einfacher. Vielleicht nicht unbedingt mit dem Partner oder der Partnerin. Das ist nicht immer mein Tipp. Also vor allem, wenn die da, bei deiner Freundin, die geht da schon immer hin. Und du kommst dann mit. Ich glaube, das ist für alle manchmal dann so ein bisschen strange. Mhm, weil die eine macht jetzt, deine Freundin macht dann plötzlich eine andere Erfahrung, weil du dabei bist oder weiß ich nicht. Dann denkt sie vielleicht, sie muss sich um dich kümmern oder so. Dann findest du das irgendwie komisch. Also das passiert häufiger mal, wenn dann so Paare kommen, die eben sonst nicht zusammenkommen. An Feiertagen sehr beliebt. Da kommen dann meistens die Partnerinnen mit. Lieber mit irgendwie vielleicht jemand anderen, der auch ein paar Mal irgendwo zum Yoga geht, aber mit dem man jetzt nicht so eine romantische Beziehung noch hat. Das hilft, glaube ich, schon viel. Also damit man überhaupt erstmal über die Schwelle kommt. Klar, wir Yoga-Studios versuchen, das so offen wie möglich zu gestalten und trotzdem bleibt es immer so ein bisschen schwierig, weil da kennen sich dann Leute schon. Die kommen vielleicht seit 2013 zu uns ins Yoga-Studio und dann kommst du da als Neuling hin und denkst erstmal, Moment mal, warum kennen sich hier alle? Dann umarmen sich auch noch Leute und ich krieg aber, werde nicht umarmt und so. Also da kommt so eins am anderen, wo muss ich überhaupt hin? Wo sind die Toiletten? Wo ist die Umkleide? Wo lege ich meine Matte hin? Wo gucke ich hin? Strümpfe an, Strümpfe aus, was ziehe ich an? Also es gibt ja so viele Aspekte, die da meistens so rumschwirren.
Das klingt jetzt so witzig, aber alles, was du gerade gesagt hast, habe ich bei meinem ersten Gang ins Yoga-Studio genauso gefühlt. Man fühlt sich, und das muss ich, den Aspekt, den müssen wir hier auch einmal sagen, man fühlt sich dann doch, gerade als Mann, wenn wir jetzt einmal dieses Geschlechterding besprechen, dann schon noch mal ein bisschen außen vor fast. Also ich war wirklich, wenn ich in diesem Yoga-Studio war, ich würde behaupten, jedes zweite Mal der einzige Mann und die anderen Male waren 2 weitere von 20. Waren Männer. Und das ist dann immer noch so eine Hemmschwelle für Männer. Oder wie erlebst du das? Erlebst du da einen Zuwachs an männlichen Teilnehmern? Oder ist das immer noch stark Frauen dominiert?
Ja, ist es
immer. Das ist ein doofes Wort, aber du weißt, was ich meine.
Ja, ist es immer noch. In Berlin, muss ich sagen, haben wir ein bisschen Glück. Also da sind immer noch schon mal ein paar mehr Männer. Als ich sehe das zum Beispiel, wenn ich in München zum Beispiel unterrichte, krasser Unterschied. Also da ist das kaum Rollenbild Männer, offensichtlich, ja genau, noch stärker präsent. Ja,
witzig, dass es da so Unterschiede gibt, ja.
Und genau, das ist schon so ein bisschen stadtabhängig und auch wahrscheinlich auch in Berlin. Wir sind jetzt in Kreuzberg, das ist natürlich irgendwie dann auch so ein Schmelztiegel und da ist die Geschlechterfrage sowieso natürlich viel offener und da gibt es dann alle Zwischentöne in alle Richtungen. Aber es ist tendenziell schon, wird es ein bisschen mehr. Und vor allem in den Grundlagenkursen, da sehe ich es oft. Ich habe auch relativ viele Männer, also vor allem so sehr, manchmal sehr unsportliche, unbewegliche, die genau in die Richtung eher gehen, wie du sagst, die wirklich irgendwie jetzt gar nicht wissen, was sie machen sollen. Vielleicht ist es dann einfacher manchmal als bei einer Frau, vielleicht kommt da irgendwie noch was ins Spiel, was man denkt, man will sich jetzt da vor der Frau nicht bloßstellen. Ich weiß es nicht, sind ja nur meine Thesen. Aber ja, es gibt einen kleinen Zuwachs, aber er ist klein und es ist noch nicht so wie in den USA. Da sieht man das schon, da sind es schon noch stärker Männer, gerade an der Westküste zum Beispiel. Das ist noch viel fitnessorientierter, die gesamte Yoga-Welt. Und da ist dann auch der männliche Anteil oft viel, viel größer.
Aber spannende Frage. Also ich wüsste jetzt zum Beispiel gar nicht von mir, ob ich jetzt eine Frau präferieren würde oder einen Mann, wo ich jetzt meinen ersten Kurs machen wollen würde. Das Einzige, was ich weiß, das, was du mit dem Körperlichen gerade angesprochen hast, was ich finde Yoga trainierte in Anführungszeichen Körper sehr ästhetisch. Also es erzeugt ein sehr, wie soll ich das sagen?
Einen sehr umfassend trainierten Körper.
Ja,
ne? Also
genau.
Es ist kein so ein Pumper oder ein Gymkörper,
genau,
sondern du bist beweglich, du bist stabil, du gehst aufrecht, du machst wahnsinnig viel für deine Haltung. Das ist das, was ich auch gemerkt habe. Wie als würde man plötzlich ein bisschen gerader gehen. Wie als würde man plötzlich aufrechter stehen. Also das ist schon, oder das, Martin, das meinst du, so ein bisschen umfassend.
Ja, genau. Es ist so ästhetisch. Es ist irgendwie so gerade, und das hat so eine Wirkung, dass man, ja, so also beispielhaft, die macht bestimmt Yoga oder der macht bestimmt Yoga. Irgendwie hat man das Gefühl, man sieht das so. Und das finde ich erstrebenswert, was wieder ein Strich auf der Pro-Yoga-Liste für mich macht, weil ich die Körper schon ansprechend finde.
Ja, unbedingt. Das ist ja auch so beschrieben, auch in älteren Texten, dass eben es darum geht, keinen Extrem zu schaffen, auch in der Körperlichkeit nicht. Also, dass der Körper eben nicht zu stark ist und dann unbeweglich, aber auch nicht zu labberig und sich dann nicht mehr halten kann, sondern eben die Balance oder die Mitte ist immer das Ziel. Und dadurch entsteht dann wahrscheinlich ein Körper, wenn man das regelmäßig übt und diese Asana, um mal ein Fachwort einzuwerfen, so heißen eben diese Körperübungen, wenn man die regelmäßig übt, dann sollte das genauso dazu kommen. Also seien wir auch mal ehrlich, jetzt nicht nur, ja, also wenn man dann weiter fleißig Kohlenhydrate oder Kalorien in sich reinschaufelt, muss das natürlich auch stimmen, also wie mit jedem Sport, ne? Das ist auch keine Zauberformel.
Gab es denn das mal bei dir, dass du irgendwann mal akzeptieren musstest, mein Körper hat Grenzen, also dass du irgendwas machen wolltest, aber dann gemerkt hast, no way, also hier ist Ende. Gibt es das beim Yoga? Gibt es so die Übung oder Kopfstand? Oder ich habe, wie gesagt, wie ihr merkt, bin ich da noch nicht so
im Thema. Kopfstand ist schon mal gut, ja.
Kopfstand ist schon mal gut, ne?
Ja. Bei mir selber, ja. Ich meine, ich hab Glück, dass ich in den Körper geboren, das heißt Glück, komm, ob das Glück ist, weiß ich nicht, aber der ist relativ flexibel. Also meine Hüftgelenke und Schultern sind relativ flexibel. Damit kann man schon mal viel machen und es sieht einigermaßen gut aus. Und so, ne, man denkt auch, guck mal, flexibel, kann das machen, dies machen. Aber wie ich ja schon berichtet habe, vor einigen Jahren, wenn man plötzlich seine Zehen nicht mehr heben kann, das fand ich zum Beispiel sehr erschreckend. Also, weil das war das erste Mal, wo ich so gemerkt habe, irgendwas, was total normal ist, geht einfach nicht mehr. Und ich konnte meine Beine im herabschauenden Hund zum Beispiel nicht mehr strecken. Und hatte zum Glück dann einen Lehrer, dem ich sehr, sehr vertraue und der dann gesagt hat, okay, jetzt streck die Beine, sonst streckst du sie nie wieder. Und das hat dann für mich gut funktioniert in dem Moment, weil das auch irgendwann so eine mentale Blockade, ne? Man wird das wissen, wenn man einmal so Schmerzen und so komische Sachen hatte, dann hat man plötzlich auch Sorge, dass das immer wieder kommt. Und ich würde sagen, da ich so früh angefangen habe, ich habe alles einmal durch, also Füße hinter den Kopf und alle Verknotungen, die man sich vorstellen kann, und ich will das auch nicht missen. Ich weiß aber jetzt, dass ich zu einem ausgeglicheneren Weg gefunden habe, auch auf der Körperlichkeit, und habe eben dieses, ich brauch's jetzt halt nicht mehr. Also ich habe jetzt nicht mehr den Anspruch, das alles zu machen. Ich kann es natürlich jetzt auch leicht sagen, weil ich habe es einmal alles gemacht. Deswegen will ich das auch niemandem absprechen, dieses ein bisschen kompetitive, schadet ja auch nicht immer. Also es ist ja auch ein Vorteil, dass man überhaupt mal seinen Hintern hochkriegt und was tut.
Absolut. Also neudeutsch könnte man sagen, du hast Yoga durchgespielt.
Also was die Körperlichkeit anbetrifft, ja. Okay. Auf den anderen Ebenen würde ich mich immer noch als Beginner bezeichnen.
Aber guck mal auf den anderen Ebenen. Jetzt kriegen wir mal den Dreh zu deinem Buch, was du geschrieben hast. Worum geht's denn da? Ich gebe zu, als ich in der Vorbereitung auf dich heute mich auch mit dem Buch beschäftigt habe, war es relativ so mein erster Eindruck war so, okay, das ist jetzt nicht unbedingt für Einsteiger gedacht. Liege ich damit falsch? Ist das eher fortgeschritten? Erzähl mal ein bisschen was über dein Buch. Worum geht's da?
Ja, also das Buch basiert auf einem ungefähr 2000 Jahre alten Yoga-Text, der aus welchen Gründen auch immer, weiß man nicht so genau, sehr bekannt geworden ist in der Yoga-Welt damals und heute. Mhm. Vielleicht, weil er sehr kurz ist, weil es kurze Sätze sind und einigermaßen viel zusammenfasst. Und Hauptthema von diesem Text ist, was macht der Geist? Woher kommen meine Gedanken? Wo gehen sie hin? Was kann ich mit ihnen tun? Also eigentlich was sehr modern ist, wenn wir an Mental Health denken und so weiter. Mhm. Natürlich mit anderen Worten ausgedrückt, aber am Ende des Tages nichts anderes. Mhm. Und ja, insofern ist es deswegen vielleicht nicht immer für Einsteiger, weil wir ja vorhin schon gesagt haben, der Körper so im Vordergrund oft steht beim Yoga. Erstmal, dass man dann denkt, Moment mal, hier sind ja, einer hat neulich gesagt, Moment mal, sind ja gar keine Fotos drin. ich sozusagen keine Übungen zeige. Übung. in dem Sinne kann das natürlich dann ein bisschen abschrecken. Und das ist wahrscheinlich auch nicht die Hauptzielgruppe gewesen von diesem Buch. Mhm. Mittlerweile, also Leute, die damit noch gar keine Berührungspunkte hatten, das war auch jetzt nie so gedacht unbedingt. Allerdings haben es jetzt schon einige Menschen gelesen, die wirklich keine Ahnung von Yoga haben. Und ich fand eigentlich erstaunlich, wie viel sie dann doch mitnehmen konnten. Also auch da muss man sich wahrscheinlich trauen und denken, Moment mal, was stehen jetzt hier für komische Verse noch drin und in Sanskrit und so. Das muss man vielleicht mal kurz ausblenden und sich nicht davon irritieren lassen. Aber ansonsten habe ich versucht, es so einfach wie möglich zu schreiben. Und die Übungen, die drin sind, es sind nämlich viele Übungen drin, dass man die auch wirklich, dass die jeder machen könnte, egal ob man irgendwelche Erfahrungen hat und auch vor allem jeder eine Erfahrung machen kann, weil das ist mir immer wichtig, dass man irgendwie was fühlen und erfahren kann, weil sonst ist es irgendwie langweilig.
Sag mal kurz, wie heißt das Buch?
Das Buch heißt Das Ende deiner Suche. Also ich gebe zu, ein sehr hochtrabender Titel, hochtrabendes Versprechen. Die Idee dahinter ist so ein bisschen, dass sich festgestellt hat, dass Menschen immer was Neues wollen. Ne? Also sei es im Yoga oder außerhalb, wir wollen jetzt was Neues, was uns endlich Frieden bringt. Mhm. Sei es jetzt, gehe ich mal auch nochmal zu einer Ayahuasca-Zeremonie oder jetzt ja viel moderner, dieses Froschgift oder was weiß ich, was Leute alles so machen. Und dann immer so das Nächste und das Nächste und das Nächste. Und irgendwie wird's aber nichts, solange wir nicht mal uns trauen zu gucken, was in uns drin passiert, glaube ich, wird alles von außen uns nicht so richtig weiterbringen oder immer nur kurz. Das war so ein bisschen mein Aufhänger und das ist auch die Idee von diesem alten Text. Also das ist jetzt hier, ich habe ja mir nicht alles ausgedacht, was da drin steht, sondern ich versuche ja nur mit meinen begrenzten Worten das irgendwie einfach darzustellen, was da drinstecken könnte.
Das Ende deiner Suche, Yoga Sutra, Wegweiser zu einem erfüllten Leben. Wann ist ein Leben erfüllt?
Fragst du das mich jetzt oder an?
Ich denke nicht, dass er mich das fragt.
Aber wann ist aus deiner Sicht ein Leben erfüllt?
Ja, ich finde es eigentlich am einfachsten, mit dem Gegenteil zu beantworten, wenn ich nichts mehr vermisse. Also wenn ich nicht das Gefühl habe, ich brauche noch irgendwas mehr. Ich brauche noch eine bessere Wohnung oder einen besseren Job oder einen besseren Partner und so.
Okay. Das heißt, du würdest jetzt, banales Beispiel, du kommst an einem Montag um 18 Uhr nach Hause, setzt dich auf dein Sofa und sagst im Idealfall, ich brauche nichts.
Ja, das finde ich schön. Bei mir ist es fern davon, aber ich fände es schön, wenn es so wäre.
Ja. Okay. Aber gibt es bestimmt doch auch bei dir, Moritz, oder auch bei dir, Martin, es gibt doch immer mal diese Momente, wo man das denkt, oder? Wo man einfach rundum glücklich ist. Also in dem Moment vermisse ich nichts, in dem Moment brauche ich nichts. Wenn ich abends, keine Ahnung, habe ich ohne Witz gestern Abend noch gedacht, wenn ich abends meine beiden Kinder ins Bett bringe, eine links, eine rechts, ich merke, wie sich deren Atem beruhigt, wie die einschlafen auf meiner Brust, dann denke ich mir so, das ist es. Ich bin rundum glücklich, zufrieden, ich vermisse nichts. Dann habe ich diesen Zustand.
Ich habe diesen Zustand auch sehr, 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 sehr oft. Sehr oft. Also ich bin vielleicht mal traurig, wenn ich jetzt GZS ja die neueste Folge schon vorausgeguckt habe und keine neue da ist.
Dann bin ich noch Moritz, du musst wissen, Martin bringt in jedem Podcast von uns GZSZ unter. Das ist so sein Sport. Also hast du geschafft.
Ich habe das super oft. Meine Mutter hat mir mal einen Satz gesagt, den ich wirklich massiv eingespeichert habe. Aufhören, nach oben zu gucken, sondern wertschätzen, was einem unter einem ist. So. Und das ist für mich, das trägt mich gefühlt jeden Tag. Also das anzunehmen, wo ich stehe und das reflektiert zu bekommen, wie gut, wie ruhig, wie bei ich bei mir und in meinem Umfeld bin und wie gesettelt ich da bin. Ich habe alles. Herzlichen Dank. Amen.
Aber jetzt haben wir dich vollgesabbelt, Moritz. Du sagst von dir, du bist noch nicht angekommen, richtig? Weil dein Ziel ist es, die Suche zu beenden.
Ja, das ist so ein bisschen das Paradoxon sozusagen von Yoga, ne? Das eigentlich sagen, dieser Text auch, über den ich da schreibe, Moment mal, alles ist schon da. Du brauchst eigentlich nichts von außen zu machen, brauchst auch nichts wegmachen in dir drin, sondern du bist schon vollkommen. Und gleichzeitig haben wir all diese Übungen, ob sie jetzt mental sind oder körperlich, egal. Das heißt, ich mache irgendwas. Also scheinbar begebe ich mich erstmal auf den Weg, doch irgendwas besser zu machen, irgendwas zu optimieren, irgendwas anders zu machen, anders zu denken, anders zu schlafen, anders zu gehen, anders zu bewegen. Aber mit dem Ziel, eigentlich festzustellen, dass es das alles überhaupt nicht braucht. Und das, finde ich, macht es auch so spannend. Also das ist ja das, weil man kann es mit Worten fast gar nicht erklären. Und ich glaube, unser Verstand kann es auch gar nicht so richtig greifen. Also weil wenn wir was machen, dann wollen wir halt irgendwo hin. Und aber wo wollen wir jetzt eigentlich hin, wenn es schon da ist? Und ja, das ist, bleibt, glaube ich, ein Leben lang oder mehrere Leben eine große Frage. Und ich bin da noch nicht angekommen, weil ich, also ich glaube, jeder, der von sich selber sagen würde, er sei erleuchtet, sollte man vielleicht lieber weglaufen dann, wenn sich jemand sagt. Natürlich kenne ich auch die Momente, genau wie du gesagt hast. Und ich glaube, das kennen viele Menschen in verschiedenen Momenten. Und gleichzeitig habe ich auch ganz viele Momente, wo es nicht so ist, also, ja, wo ich eben was will.
Ja, aber vielleicht gehe ich auch deswegen nicht zum Yoga, dass das dann ganz neue Themenwelten für mich aufmacht, wo ich doch jetzt gerade sehr um dann irgendwas zu suchen, was ich eigentlich gar nicht suche. Aber das, Moritz, was du gerade angesprochen hast, dass dieses, eigentlich haben wir alles bei uns oder in uns und wir brauchen gar nichts von außen. Wie viele aber Millionen Menschen aber damit beschäftigt sind, was das Außen über einen und gar nicht anfängt, bei sich zu arbeiten, sondern der das und der und das und das, wo du denkst, Mann, fang doch erstmal bei dir an, das festzustellen, das gerade zu ziehen und dann wirst du merken, dass alles von draußen kommt, irrelevant ist. Ich glaube, das ist ein Riesenthema in der heutigen Gesellschaft, dass es eigentlich nur noch im Außen gesucht wird und bei einem Bruchteil bei sich gefunden wird. Und das ist, glaube ich, wenn man das verstanden hat, was ich ansatzweise tue oder meine, das zu tun, ist Gold wert. Also ich liebe das, dass diese Themen auch zu verstehen und das dann bei mir zu halten und mit mir zu machen und keinen anderen dafür verantwortlich zu machen.
Ja, das kann sehr befreiend sein, zumindestens. Genau wie du sagst, wenn man nicht mehr so abhängig ist von äußeren Umständen. Das soll, und das will ich jetzt kurz anmerken, weil das wahrscheinlich jetzt vielleicht bei einigen, die zuhören, auch gleich aufpoppt, erfahrungsgemäß, natürlich nicht bedeuten, dass es auch äußere Umstände gibt, die einfach scheiße sind.
Absolut.
Und die man auch dann als solches natürlich auch so bewerten kann und auch so das sagen kann und sagen kann, ich finde das irgendwie echt doof und das ist nicht gut. Und gleichzeitig aber zu wissen, wie viel ich machen kann mit mir. Und ein Satz, den ich ganz oft in so Widmungen reinschreibe in das Buch, und der stammt auch aus dem Buch und der ist um Gottes Willen nicht von mir, aber die Idee, dass wir nicht nur unsere Gedanken sind, ist, glaube ich, so eine Kernessenz aus dem Buch. Also wir haben unsere Gedanken und mit all dem Zeug, was wir so denken den ganzen Tag, und wir haben auch unseren Körper. Aber wenn wir kurz mal überlegen, was das bedeutet, wenn wir noch irgendwie was anderes sind, wie auch immer ihr das dann alle nennen wollt, ist mir egal. Aber irgendwas, was eben diese Vollkommenheit in sich trägt, wie du es gerade beschrieben hast, was dem es an nichts fehlt in dem Moment, was wir alle kennen, aus Arndt, wenn seine Kinder auf dem Bauch liegen und alle möglichen anderen Situationen vielleicht, sich daran wieder zu erinnern, wo die Gedanken auch, die können einfach da sein, aber man identifiziert sich nicht mehr so mit dem ganzen Zeug.
So, wie kriege ich jetzt den Dreh zu unserer Abschlussfrage? Wir haben immer zu Ende unseres Podcasts die Frage, weil es geht ja viel um erste Male und wir haben so ein bisschen zurückgeguckt. Jetzt würden wir gerne zum Abschluss einmal nochmal nach vorne gucken. Und was ist denn so das erste Mal, Moritz, in Zukunft, auf das du dich freust?
Gute Frage. Muss ich jetzt ein bisschen überlegen, weil ich bin jemand,
der... Muss auch nicht zwingend was mit Yoga zu tun haben.
Nee, nee, um Gottes Willen. Ich bin ja jemand, ich lerne ja so gern und fange so gerne neue Sachen an. Deswegen gibt es für mich immer sehr viele erste Male in allem. Also ich liebe alles zu lernen. Ein erstes Mal. Du, ich kann es nicht sagen. Ist natürlich total langweilig jetzt.
Du, wir haben Zeit. Ja. Wir haben leider noch keinen entlassen. Bevor er diese Frage nicht beantwortet hat.
Also das erste Banale, was mir gerade einfiel, weil ich war heute früh in der Boulderhalle und das habe ich jetzt gerade erst angefangen, irgendwie vor 1-2 Jahren. Und ja, es wäre schon cool, einfach mal so irgendwie diese krassen Routen da hoch zu klettern, ohne runterzufallen und überhaupt oben anzukommen. Was auch ein Klimmzug. Ich arbeite ja schon seit einem Jahr jetzt an meinem ersten Klimmzug. Weil ich habe irgendwie die schwächsten Hände der Welt und habe wirklich noch nie einen Klimmzug machen können. Und da arbeite ich, ich bin ja eher so ein Sprinttyp, aber irgendwie jetzt seit einem Jahr schaffe ich es dran zu bleiben. Und irgendwann wird es jetzt bald passieren.
Also da kann ich dir ja nur sagen, wir haben uns jetzt ich habe mich ja, weiß ich nicht, sehr, sehr lange als Men's Health Mann mit dem Thema Klimmzüge beschäftigt. Und solltest du da mal nochmal einen wirklichen Tipp brauchen, melde dich gerne. Ich glaube, Martin und ich haben schon sehr vielen Leuten beigebracht, wie sie den ersten Klimmzug schaffen. Und das schaffen wir auch mit dir. Weil das ist, ehrlicherweise ist auch das, so wie du es zum Yoga schenkst, es ist überhaupt kein Hexenwerk. Da gibt es Kniffe, wie man sich annähert. Ich behaupte, wenn du das jetzt schon ein Jahr versuchst, dann hast du die richtigen Kniffe noch nicht bekommen.
Oder nicht gut genug geübt.
Ja, wer weiß. Aber wie gesagt, brauchst du einen Tipp, melde dich gerne. Martin und ich versorgen dich.
Ja, das ist richtig gut, weil ich finde bei Klimmzügen, es gibt ja Menschen, die können die einfach. Also die sind wahnsinnig unsportlich und können sie einfach. Und dann gibt's eben andere wie mich, wo ich wirklich, also am Anfang dachte ich wirklich, es ist unmöglich. Ich konnte da stundenlang hängen an so einer Stange, aber ich konnte mich einfach nicht einen Millimeter nach oben bringen. Aber ja, ich bin auch wirklich nicht mehr weit entfernt. Also ich denke, bald wird es ein Instagram-Video geben, wo ich den Klimmzug mache.
Und dann aber du wirst sehen, wenn du einen schaffst, guter alter Muscle Memory,
weit nicht weit
grüßen, dann hast du es verstanden. Also dann hast du den drin und dann klappt's.
Ja, guck mal, dann nehmen wir so was Schönes, körperidentifiziertes wie so ein Klimmzug als mein erstes Mal und schaffen damit auch zu sagen, dass auch Yoga-Leute nicht nur Erleuchtung brauchen.
Ich wollte gerade sagen, wenn jetzt jemand gesagt hätte, dass ein Yoga-Lehrer zum Abschluss sein erstes Mal mit einem Klimmzug beantwortet, hätten wir
Dann habt ihr es geschafft.
Moritz, vielen, vielen Dank. Das hat großen Spaß gemacht mit dir. Ich hoffe, du hast dich ähnlich wohl gefühlt, wie wir uns mit dir.
Das habe ich. Vielen, vielen Dank.
Sehr schön.
Ja, auch für die Offenheit, dass wir über alles zum Thema Yoga sprechen konnten. Das freut mich sehr. Und wenn wir jetzt Martin inspirieren konnten, bald zu seiner ersten Yogastunde zu gehen, kannst du ja auch nach Berlin kommen, dann kennt dich da vielleicht nicht so viele Leute. Und auch noch ein paar andere da draußen, dann macht es unbedingt.
Also Freunde, wir beenden die Folge. Ich gebe ein nächstes Mal die Hand drauf. Moritz, erstes Mal Yoga, wenn bei dir, dafür komme ich nach Berlin. Ihr werdet erleben, in diesem Sinne.
Nee, stopp. Noch darf ich jetzt, nee. Weißt du, Moritz, du musst dazu wissen, Martin redet sich regelmäßig um Kopf und Kragen. Wir haben vor nicht allzu langer Zeit eine Folge mit einem Laufexperten aufgenommen. Mhm. Im Rahmen dieser Folge hat Martin zugesagt, 2027 den Boston-Marathon zu laufen. Jetzt als nächstes Yoga. Ich bin mal gespannt, wenn wir einen Fallschirmspringer haben oder einen Apnoe-Taucher, einen Big Wave Surfer, wenn du jedes Mal, Martin, dann zusagst, das auch mal auszuprobieren, dann hast du viel vor.
Das ist das, was dir noch so ein bisschen fehlt, Arndt. Einfach mal machen.
Einfach
mal neue Sachen ausprobieren. So, ihr werdet es doch alle erleben, Freunde. In diesem Sinne.
Mach's gut da draußen. Vielen Dank, Moritz.
Tschüss.
Ciao.